Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Schön, dass Sie dabei sind. Immer noch keine Einigung in Sicht bei den Tarifverhandlungen. Jetzt werden auch die großen Kliniken in Deutschland bestreikt. Und das ausgerechnet mitten in der Pandemie. Wir geben gleich einen Überblick zum Streikgeschehen im öffentlichen Dienst. Eingespielt oder überfordert? Die Gesundheitsämter sind wieder mit hohen Infektionszahlen konfrontiert. Die Nachverfolgung gestaltet sich dadurch immer schwerer. In Berlin kommt das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Sie hören später eine Reportage aus der Hauptstadt. Und eine Praxis für alle. Vor 5 Jahren startete die internationale Praxis in Chemnitz als Modellprojekt für Geflüchtete. Mittlerweile ist sie zur festen Ansprechstelle für medizinische Fragen geworden. Für Nicht-Muttersprachler und Deutsche. Wir stellen Ihnen die Praxis vor. Am Donnerstag und Freitag geht der Streit um die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst weiter. In der 3. Verhandlungsrunde diskutieren Arbeitgeber und Gewerkschaften über die Arbeitsbedingungen der rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften fordern mehr Geld, angepasste Arbeitszeiten und damit auch mehr Anerkennung für Berufe, die uns im Alltag begleiten. Von Müllabfuhr bis Kita hin zum Krankenhauspersonal. Dafür gehen die Beschäftigten auch diese Woche wieder auf die Straßen. Heute unter anderem in Berlin und Bayern. In München spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Herr Watzke, welche Aktionen gab es heute in Bayern?
Also es gab Aktionen, die durch alle Regierungsbezirke und gingen und alle Arten von Dienststellen, von Krankenhäusern, Verwaltungen bis hin zu Kindergärten betrafen. Die Gewerkschaft spricht von 1.000 bis 2.000 Teilnehmern. Es gab 2 regionale Schwerpunkte, zum einen die Stadt Augsburg, zum anderen hier in München. Und dann wiederum 2 Branchenschwerpunkte, würde ich sagen, nach der Recherche in ganz Bayern, vor allem Kitas und die Müllabfuhr. In Augsburg gab es Einschränkungen bei den städtischen Kindertageseinrichtungen. Dort riet die Stadt Eltern für heute eine alternative Kinderbetreuung zu suchen, weil die Kita möglicherweise nicht öffnet. Bei der Müllabfuhr gab es in Augsburg heute keine Leerungen von Mülltonnen, außer den gelben Wertstofftonnen, und auch die Wertstoffhöfe und Deponien sind geschlossen. In Augsburg will auch Frank Wernicke, der Verdi-Geschäftsführer und Verhandlungsführer in dieser Runde, sprechen. Möglicherweise wird er das den Warnstreikenden sagen, was er vor einigen Tagen schon in Frankfurt gesagt hat.
Es gibt ja jeden Tag neue Erkenntnisse über Krankheitsverläufe von Covid-19. Und ein Krankheitsbild, was mir in den letzten Wochen ganz deutlich untergekommen ist, ist vollkommener Gedächtnisschwund. Und zwar vollkommener Gedächtnisschwund bei den öffentlichen Arbeitgebern in dieser Tarifrunde. Massiv Blackout, gelöschte Festplatte.
Sagt Frank Wernicke, der Verdi-Chef, und rechtfertigt auf diese Weise auch die Warnstreiks heute in Bayern, die allerdings nur heute andauern sollen und wie gesagt auf München und Augsburg vor allem konzentriert sind. Und was nicht betroffen ist in Bayern, ist heute der öffentliche Nahverkehr, denn für den, das vergisst man oft, gibt es eigene getrennte Tarifverhandlungen. Das hat also mit den Kitas und den Kliniken beispielsweise erstmal gar nichts zu tun, weil das getrennte Tarifverhandlungen sind, aber für den Betroffenen vor Ort spielt es dann natürlich keine Rolle, welche Tarifverhandlung das ist, wenn er einen Zug nicht bekommt, der eben ausfällt.
Und wie sieht es im Rest der Republik aus?
Also nach meinen Recherchen sind heute vor allem neben Bayern die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, dort der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, betroffen. In Baden-Württemberg vor allem Kliniken, Stuttgart, Mannheim, Aalen, Tettnang sind da betroffen. Schleswig-Holstein, Rettungsdienste, Kitas, die Theater in Kiel und Lübeck. In Mecklenburg-Vorpommern sind Kitas betroffen und auch der öffentliche Personennahverkehr. Und in Berlin sind es heute Kliniken, die warnbestreikt werden, und morgen die Müllabfuhr und Recyclinghöfe und Arbeitsagenturen. Und dann gibt es noch den Streiktag am Mittwoch. Der ist einen Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde in Potsdam, die am Donnerstag stattfindet. Da will Verdi jetzt am Mittwoch nochmal ordentlich Druck machen. Da ist dann in Hamburg der ÖPNV bestreikt. In Thüringen ist Erfurt mit der Stadtverwaltung, Sparkassen und Jobcentern betroffen. In Sachsen sind Zwickau und Dresden betroffen mit Müllabfuhr, Verwaltung, städtischer Klinik. Und auch in Bremen und Niedersachsen sind am Mittwoch Warnstreiks geplant.
Schwerpunkte, Sie sagten es gerade, sind Augsburg und München, beides Risikogebiete. Außerdem Stichwort Krankenhaus und Pflegepersonal. Streiken in Pandemiezeiten, können wir uns das überhaupt leisten?
Tja, das ist eine schwierige Frage. Die Gewerkschaften sagen, wir wollten das ja gar nicht. Wir haben den Arbeitgebern angeboten, die Streikrunde auf nächste oder die Verhandlungen ins nächste Jahr zu ziehen, wenn die Pandemie dann möglicherweise vorbei ist. Und da hätten die öffentlichen Arbeitgeber nicht mitgemacht. Die sehen das natürlich anders. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedi, sagt der Rheinischen Post heute, die Menschen seien in diesen schwierigen Corona-Zeiten genug belastet. Da brauche es jetzt keine Warnstreiks, vor allem nicht in Krankenhäusern, das empfinde er als besonders unpassend. Der Chef des Münchner IFO-Instituts Füst spricht sich für moderate und differenzierte Lohnzuwächse aus. Aber die Gewerkschaft sagt, wir müssen das jetzt tun. Wir halten die Regeln in einer Pandemie ein. Die Beteiligten haben Mundschutz an und sie halten Abstand. Aber wenn wir das jetzt nicht täten, dann würden wir dem Druck der Arbeitgeber klein beigeben und würden unsere berechtigten Forderungen nicht durchsetzen können. Frank Wernicke hat das mal so gesagt.
Heute seid ihr die Heldinnen und Helden der Tage, nur noch lästige Kostenträger. Das Ganze läuft nach dem Motto Applaus vor gestern. Jetzt gibt's einen Tritt vors Schienbein.
So sieht das Frank Wernicke, der Verdi-Chef.
Aktuelle Informationen zur Streiklage in Deutschland von Michael Watzke in München. Vielen Dank. Wie viel hält das Gesundheitssystem aus angesichts steigender Corona-Infektionszahlen? Beispiel Berlin. Seit Tagen steigt die Inzidenz in der Hauptstadt. Der kritische Wert liegt bei 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tagen. Überschreitet ein Landkreis diesen Wert, gilt er als Risikogebiet. In Berlin liegt der Wert bei 92. Am schlimmsten trifft es zurzeit den Bezirk Neukölln. Hier liegt der Wert bei knapp 180 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. So wird die Nachverfolgung für die Gesundheitsämter der Stadt zum Drahtseilakt. Benjamin Dirks hat in Berlin bei Ämtern und Bürgerinnen nachgehakt.
An einem Eckhaus in Berlin-Neukölln haben sich in beide abgehenden Straßen hinein lange Warteschlangen gebildet. Der Grund für den Auflauf? Im Erdgeschoss befindet sich eine Arztpraxis, in der ohne Termin Corona-Tests durchgeführt werden. Die Menschen in den Schlangen tragen Maske, halten Abstand und warten darauf, dass sie an eines der Fenster gerufen werden, hinter denen Arzthelferinnen Fragebögen ausgeben und Teststäbchen bereithalten. Eine junge Frau am Ende der Schlange berichtet, dass sie Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf Corona getestet wurde.
Es war ein Abendessen drin, geschlossenen Räumlichkeiten, ohne Maske, mehr als 15 Minuten. Und da sie das jetzt hat und es mir auch irgendwie schlechter geht und ich mit anderen Personen Kontakt hatte, also ich mache das hauptsächlich wegen meiner Arbeit, weil ich das wissen muss und Leute, die mit mir in Kontakt waren, damit die Sicherheit haben.
Auch beim Gesundheitsamt habe sie sich gemeldet, berichtet die Frau. Das nämlich ist zuständig, wenn jemand engen Kontakt zu Infizierten hatte, um die weitere Verbreitung zu verhindern.
Ich habe angerufen und dann wurde ich darauf verwiesen, dass es am besten ist, eben vor Ort im Bezirk zu schauen, wo man sich testen lassen kann.
Ein junger Mann, der seit einigen Tagen auf sein Ergebnis wartet, ist für eine Krankschreibung zurückgekommen. Auch er berichtet von einem Kontakt zu einem Infizierten, von typischen Krankheitssymptomen und vom Schweigen des Gesundheitsamts, das eine Quarantäne eigentlich hätte verordnen und auch bescheinigen müssen.
Wurde von keinem Gesundheitsamt kontaktiert, nein.
Viele kämen auf eigene Faust zum Test an die Fenster der Praxis, weil sie aufs Amt oft vergeblich warteten, berichtet eine Mitarbeiterin. Neukölln ist Spitzenreiter bei der Zahl der Neuinfektionen in der Hauptstadt. Gut 160 pro 100.000 Einwohner waren es in der vergangenen Woche. Damit liegt der Bezirk weit jenseits der 50 Neuinfektionen, die bereits ein Risikogebiet ausmachen. Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Lieke, CDU, bestätigt das, was die Wartenden vor der Praxis zu spüren bekommen haben.
Wir haben in Neukölln derzeit eine sehr angespannte Lage im Gesundheitsamt. Das liegt vor allem daran, dass wir einen leichten Rückstau haben, was die Fallermittlung und die Kontaktnachverfolgung angeht.
Mehr als 2/3 der Fälle ließen sich schon nicht mehr zurückverfolgen, berichtet Lieke. Ganz so dramatisch wie in Neukölln ist es noch nicht überall in Berlin, aber auch andere Bezirke arbeiten an der Grenze zum Kontrollverlust. Sollten die Infektionszahlen weiter stark steigen, könne sein Gesundheitsamt nicht mehr wie bisher die Kontakte nachverfolgen, sagt Detlef Wagner, Gesundheitsstadtrat aus dem westlichen Charlottenburg-Wilmersdorf.
Das kriegen wir aufgrund unserer Kontrollanrufe raus, dass die meisten sich wirklich an die ausgesprochene Quarantäne halten, sich dann nur bei uns anfangen zu beschweren, warum meldet ihr euch eigentlich nicht zurück? Warum kommt jetzt hier eigentlich kein Test? Wieso kriegen wir kein Ergebnis?
Neukölln hat bereits einen Strategiewechsel angekündigt. Weil die allgemeine Kontrolle zusehends entgleitet, will der Bezirk nun vor allem Alte und Vorerkrankte vor einer Ansteckung bewahren.
In Pflegeheimen, in Senioreneinrichtungen, natürlich auch in den Krankenhäusern. Und deshalb gilt es jetzt dort, einen großen Fokus drauf zu legen, diese Menschen besonders zu schützen, das Personal regelmäßig zu testen.
Sogar besondere Einkaufszeiten nur für Senioren und andere Risikogruppen könnte Gesundheitsstadtrat Lieke sich vorstellen. Mit einem solchen Szenario planen auch die Verantwortlichen in Berlin-Mitte, wo die Infektionszahlen ähnlich hoch sind wie in Neukölln. Noch hofften er und sein Team aber, dass es gelingt, dem Ausbruch Grenzen zu setzen, sagt Amtsarzt Lukas Moreida.
Es liegt jetzt sehr viel daran, was können wir in den nächsten 2 Wochen machen. Weil ich glaube, in Mitte sind wir gerade auf dem Punkt, wo es entscheidet sich, ob wir die Kontrolle wirklich verlieren oder wir können das noch eindämmen.
Mureida hat die Regeln vereinfacht, wonach potenziell Infizierte in Quarantäne geschickt werden können. Durch eine Allgemeinverfügung von ihm können das nun nicht nur feste Fachkräfte des Gesundheitsamts tun, sondern auch Helfer wie die sogenannten Scouts des Robert-Koch-Instituts, die vorübergehend die Kontaktnachverfolgung unterstützen. Angesichts der wachsenden Zahl an Infektionen müssten nun vor allem Stellen aufgestockt werden, sagt Mureida. Die Senatsverwaltung hat den Bezirken weitere zugesagt. Gut 30 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartet der Amtsarzt bis Monatsende.
Für die Verwaltung ist das unglaublich schnell, weil wir eigentlich in 2 Monaten, nachdem wir die Ausschreibungen machen konnten, schon die Leute einstellen werden.
Trotzdem sind die Berliner Gesundheitsämter chronisch unterbesetzt. In der Not werden allein in Mitte gerade 94 neue Bundeswehrsoldaten geschult. Der Bezirk richtet auch ein größeres Lagezentrum ein, um den Kampf gegen das Virus zu bündeln. Aber all das allein helfe nicht, wenn die Menschen nicht mitmachten, sagt Mureida. Er hat wenig Verständnis für Leute, die jetzt noch unbeschwert ausgehen und mit anderen engen Kontakt haben. Und das nimmt Mureida persönlich.
Durch seine 3 Stunden Spaß verliere ich die ganze Nacht für meine Familie. Und das spricht für alle, die bei uns arbeiten. Die arbeiten bis zum Umfallen, die sind unzufrieden damit, dass sie schaffen nicht ihre Arbeit.
Während im Rathaus die Lichter ausgehen, macht Mureida sich auf den Weg ins Lagezentrum. Dort will er sich mit seinem engsten Team besprechen. Auch heute Nacht wird er seine Familie wohl kaum zu sehen bekommen.
Nachtschichten und Überstunden. Das Berliner Gesundheitssystem kommt an seine Grenzen bei der Nachverfolgung von Corona-Infizierten. Sie hörten eine Reportage von Benjamin Dirks. Und auch in Sachsen hat das Gesundheitssystem ein Problem. Es fehlen Hausärzte, um genau zu sein, fast 360 davon. Und das in Pandemiezeiten. Eine Praxis zu finden, wird dann zum Spießrutenlauf. Besonders schwierig ist die Situation auf dem Land und für Nichtmuttersprachler. Vor 5 Jahren, als die Flüchtlingszahlen stiegen, hat das Land deswegen sogenannte Asylambulanzen eingerichtet. Aus dem Modellprojekt ist in Chemnitz eine richtige Institution geworden. Nicht nur für Asylsuchende. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat die internationale Praxis in Chemnitz besucht.
Und hier hinten im Badezimmer.
Der Patient um die 30 mit dem kurzen schwarzen Bart geht 2 Schritte, bleibt neben dem Anmeldeschalter stehen und sieht etwas ratlos den Gang hinunter. Wo ist das Wartezimmer?
Gehen hier hinter.
Ja.
Auf der linken Seite kommt ein Wartezimmer und dort nehmen Sie dann bitte Platz.
Solche Verständigungsprobleme meistern sie hier jeden Tag. Arzthelferin Claudia Grossmann und ihr Team der internationalen Praxis Chemnitz kommunizieren mit Händen und Füßen und viel Sprachkenntnis.
Ghurfat intibar atfal. Atfal heißt Kinder und intibar auf Arabisch und Persisch, das heißt warte. Also das heißt Kinder, Wartezimmer.
Das mehrsprachige Türschild liest Zahir Shahar vor, einer der Ärzte hier. Der Mann auf der Suche nach dem Wartezimmer geht also noch einen Raum weiter, setzt sich dorthin. Neben ihm sind gerade nur drei weitere Männer da. Eine Frau mit Kopftuch kommt gerade von der Untersuchung. Wirklich Deutsch spricht niemand, aber das ist auch nicht nötig.
Wir können hier Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch neben Deutsch sprechen. Wenn das ist andere Sprache, haben wir die Möglichkeit, online einen Videodolmetscher zu holen. Und dann können wir das mit den Patienten unterhalten ohne Grenze.
Der deutsch-syrische Arzt Sheikh Al-Ard Louay stammt aus Weiden in der Oberpfalz. Hat in Ägypten studiert, in Paris und Syrien als Neurologe gearbeitet. 2015 kam er nach Chemnitz, heute leitet er die Praxis. Gegründet wurde sie, um die vielen Geflüchteten zu versorgen, die vor 5 Jahren in Aufnahmeeinrichtungen auch nach Chemnitz kamen. Damals reagierte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsens und eröffnete die Praxis zunächst als reine Flüchtlingsambulanz, erklärt die Bezirksgeschäftsführerin Carmen Baumgart.
Mittlerweile sind wir tatsächlich eine internationale Praxis, die ein breites Patientenklientel hier betreut. Also sowohl nach wie vor Patienten mit Migrationshintergrund, Studierende der Stadt Chemnitz, international Studierende und auch Bürger der Stadt Chemnitz, die infolge der Hausarztsituation gern das Angebot hier annehmen.
Nicht nur auf dem Land fehlen Ärztinnen und Ärzte. Auch in der Großstadt Chemnitz sind derzeit 44 Hausarztstellen unbesetzt. Und so kommen immer mehr Menschen in die internationale Praxis. Anerkannte Asylbewerber genauso wie Arbeiter aus Tschechien oder Studentinnen aus Indien, die an der TU Chemnitz auf Englisch studieren. Sie alle in verschiedenen Sprachen zu behandeln, ist für Arzt Al-Ard Louay eine besondere Herausforderung.
Das ist nicht so einfach, aber macht Spaß und ich mache das eigentlich gerne, weil ein Patient auf Muttersprache mit dem Arzt zu sprechen, das ist sehr einfacher. Die medizinischen Begriffe und alles, das bleibt immer für die Patienten immer kompliziert.
Behandlungen in der Muttersprache sind nicht nur für die Patientinnen und Patienten einfacher, sondern verhindern auch lange Behandlungszeiten, zum Beispiel in Fachpraxen.
Es braucht auch diese Facharzt eine große Aufwandszeit, um diese Patienten zu unterhalten. Aber bei uns, das ist diese Vorteile. Der Arzt kann mit mehreren Sprachen mit diesem Patienten sprechen. Das ist die Aufwand von dieser Zeit ist eigentlich gespart.
Auch deutsche PatientInnen können kommen, wie in jeder anderen Hausarztpraxis auch. Neben Schalk arbeiten 2 Ärztinnen und ein Arzt in der Praxis, spezialisiert auf Kindermedizin und Frauenheilkunde. Das Land Sachsen unterstützt die Einrichtung mit einer Restkostenübernahme, auch wenn die Praxis sich finanziell selbst trägt. Der Start dagegen war nicht ganz unproblematisch in der aufgeheizten Stimmung 2015, als die ersten Geflüchteten hier ankamen. 2 Jahre lang ließ Betreiberin Baumgarten die Sprechstunden von einem Sicherheitsdienst bewachen.
Bedrohung würde ich es nicht nennen, aber es gab durchaus, sagen wir mal, Besucher in der Praxis, die keine Patienten waren, die mal schauen wollten, was wir hier so tun, vielleicht dort auch mal ein bisschen stören wollten, aber das ist alles gut ausgegangen.
Inzwischen ist die Praxis gut etabliert. Die Patienten kommen auch aus dem Umland, aus Marienberg und anderen Orten im Erzgebirge, fahren bis zu 30 Kilometer.
Dort ist auch ein Hausarztmangel. Sie haben die Hausärzte dort keine Kapazität mehr, sie nehmen keine neuen Patienten und auch teilweise sprechen keine andere Sprache.
Neben Chemnitz gibt es nur in Dresden noch eine Praxis, die explizit nicht deutsche Patienten versorgen soll.
Es ist nicht so einfach mit dem Fieber, einfach halbe Stunde mit Bus zu fahren oder mit Rückenschmerzen, aber die Patienten haben keine andere Wahl, weil sowieso auch für die deutschen Patienten dort gibt es einen großen Mangel von dieser Versorgung.
Und auch die internationale Praxis sucht zurzeit einen Augenarzt mit Arabischkenntnissen. In Chemnitz keine einfache Aufgabe.
Vom Modellprojekt zur etablierten Institution. Ein Beitrag über die internationale Praxis in Chemnitz von Alexander Moritz. Und Deutschland heute endet an dieser Stelle. Hier übernimmt nach den Nachrichten mein Kollege Armin Himmelrath mit Campus und Karriere. Wie funktioniert die Maskenpflicht an Schulen eigentlich in der Praxis? Das ist gleich Thema seiner Sendung hier im Deutschlandfunk. Ich bin Antran und bedanke mich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Tag.